Herzlich willkommen zur nächsten Folge von 5 vor 9 und schön, Stefan, dass wir dich heute bei uns hier begrüßen dürfen. Wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren, haben uns in der Referentenqualifizierung kennengelernt und wenn wir uns heute irgendwo bei der BG wieder treffen, dann fühlt es sich für mich immer fast so an, als würde man einen alten Freund und naja, für mich auch schon irgendwie wie einen Mentor wieder treffen, obwohl uns ja doch schon einige Jahre trennen. Ich starte sozusagen rein oder bin reingestartet und du startest in den nächsten Abschnitt nach dem Arbeitsleben gerade rein. Und aber freut mich sehr, dass du mit dabei bist und dadurch bringst du natürlich einfach ganz, ganz viel Erfahrung auch aus dem betrieblichen Alltag mit. Und ihr habt ja bei euch bei der Currenta auch schon einiges miterlebt. Stefan, du warst Betriebsrat bei der Currenta, bist jetzt Betriebsratberater und du bist Auditor. Also du machst ganz viele Sachen. Du schreibst noch, du bist der Zählbär. Kommen wir gleich noch alles drauf. Was hat's damit auf sich?
Ich weiß nicht. Also erstmal hallo zusammen, ne? Hallo ans Gewinnerteam sozusagen. Ja, und du hast natürlich recht. Wenn wir uns sehen, ist das schon ein Altersunterschied. Aber genau das ist, glaube ich, das Los eines älteren Herrn, auch in diesem Fall dann vielleicht eben halt mit den Erfahrungen, mit dem bisschen an Weisheit, was man dann vielleicht hat, nochmal auch irgendwo helfen zu können, in Anführungszeichen, weil ich kann letztendlich einigen Menschen nur erklären, pass mal auf, da wo du langläufst, ist da vorne eine Pumpe oder vorlaufen müssen sie letztendlich dann selber. Und manchmal laufen sie davor, manchmal merken sich eben halt die Sachen. Und das ist vollkommen okay. Das ist, die Dinge, die ich dann auch überbringen kann, ist halt okay. Und so ist es eben halt auch momentan meiner, sagen wir mal, beruflichen Karriere sozusagen. Ich bin in diesem Jahr so ein bisschen in dem Übergang auch in die Pensionierung zu gehen, habe im letzten Jahr dann meine Betriebsratstätigkeit, die ich 16 Jahre lang hatte, dann auch aufgegeben und kann aber eben halt von diesem Betriebsrat nicht lassen und bin dann jetzt auch Betriebsratsberater, auch deswegen, weil ich eben halt bei verschiedensten Firmen noch eben halt auch Trainings in der Hauptsache für Betriebsräte, aber eben halt auch für Führungskräfte mache. Und die Führungskräfte-Sache kommt eben halt auch aus dem, was ich noch während der Betriebsratszeit, ich war nicht freigestelltes Betriebsratsmitglied, das heißt, ich hatte auch noch meinen Job noch zu tun, als Auditor für die vier Großmauern gemacht habe. Aber auch da spielt eben halt dass die Erfahrung, die ich in über 35 Jahren Unternehmen gemacht habe, eben halt eine Rolle und spielt mir dann letztendlich dann auch in die Karten rein. Und es war eine verdammt interessante Zeit, weil zwischen Betriebsrat und Auditor und auch die jeweiligen Zielgruppen kann es durchaus mal krachen.
Das ist ja auch hier unser schöner Titel irgendwie zwischen den Fronten und wie man auch Vertrauen hält, wenn es brennt. Und wenn es brennt, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Aber du schreibst auch in deinem E-Mail-Abbinder, du bist Erzählbär. Also was hat's damit auf sich? Ich habe ein bisschen recherchiert und habe dann gefunden, Ruhe folgt zum Erzählbär, folgt zum Fortschritt, folgt zum Adler.
Ja, das sind so die Sachen, da kommst du vielleicht auch nochmal irgendwann zu sagen, okay, wie kriege ich das mit meiner Selbstfindung hin, ne? Das ist ja dieses Aktivsein am Anfang und hey, ich kriege alles in irgendeiner Art und Weise geregelt, dann kommt irgendwann mal die Phase, wo du dann alles geregelt hast und dann kommt die Sache im Sinne von, okay, was passiert denn mit dir? Wo stehst du? Warum bist du da in irgendeiner Art und Weise? Das sind so dieses, ich sag mal, Gesamtbild zwischen und dieser Vierschritt, da kommt aus der IKG-Sache, Ikiga-Sache so. Also wofür lohnt es sich letztendlich zu leben? Und dann ist so ein Vierklang, der da rauskommt. Und da ist der Erzählbär eben halt aufgetaucht, auch im Sinne von, ich habe einen großen Erfahrungsschatz. Ich habe auch viel in meinem Berufsleben verschiedenste Dinge gemacht, war also nie so auf ein Gebiet fixiert, selbst wenn es dann nachher der Arbeits- und Gesundheitsschutz so ein bisschen geworden ist. Aber ich kann eben halt eine ganze Menge erzählen. Auch deswegen, weil ich im Umfeld unterwegs war, weil ich gesellschaftlich unterwegs war, weil ich mich politisch engagiert habe, weil ich eine relativ große Familie habe. Und ja, da passieren eben halt Dinge, die anderen bisher noch nicht passiert sind. Und ja, wenn wir den Podcast über 2,5 Stunden machen, dann könnte ich den erzählen, wie er dann auch noch raushängen lassen. Also es ist eine ganze Menge da. Und das hat mich also auch so eigentlich so ein bisschen dazu bewogen, danach noch mal eine Trainertätigkeit auch aufzunehmen, weil ich merke schon, dass hier und da die Leute einem so ein bisschen an den Lippen kleben. Auch deswegen, weil die Storys ganz interessant sind, die dahinter sind.
Der Stefan, du kannst aber auch einfach erzählen. Also erzähl Bär, das kannst du. Das ist gar nicht sehr gut verstehen, dass man an deinen Lippen kleben bleibt.
Ja, also, wenn du mich zwischendurch ein Bier bestellen würdest, dann würde ich mit meinem ganzen Abend dann reden.
Ist okay, ja, genau.
Jetzt. Wir nehmen einfach noch eine weitere Folge dann auf. Das ist ja überhaupt kein Problem.
Erzähl Bär 1 und erzähl Bär 2. Ja, okay. Ja,
genau, sehr schön. Wie ist es eigentlich? Ich habe so noch nicht allzu viel Kontakt mit den Betriebsräten gehabt. Aber wie ist es eigentlich, so zwischen den Fronten zu stehen? Du bist ja immer so ein Stück weit, so stelle ich mir das zumindest vor, so ein bisschen das Bindeglied zwischen der Führungsmannschaft und den Mitarbeitenden und versuchst da ja irgendwo zu vermitteln, einen Konsens hinzukriegen, sodass alle Parteien zufrieden sind auf eine gewisse Art und Weise.
Also wenn wir über diese Diskrepanzen reden, in Anführungszeichen, dann rede ich eigentlich eben halt weniger über Diskrepanzen, sondern mehr, also man könnte sagen, man sitzt zwischen den Stühlen. Aus mehreren Gründen kann ich gleich noch mal zu sagen. Auditor passt nicht zum Betriebsrat. Betriebsrat passt nicht zwangsläufig zum Auditor. Ich war ja auch zum Teil eben halt im Management unterwegs. Das heißt also, ich habe mit Führungskräften gearbeitet. Und dann eben halt auch noch Betriebsrat zu sein, das sind so Magneten, die sich eher normalerweise ein bisschen abstoßen. Also man sagt eben halt in der Regel, naja, du hast zwischen den Stühlen gesessen. Ich habe das noch nie so gesehen, weil ich sowohl auf der einen Seite, also auf der Betriebsratsseite, also von denjenigen, die die Arbeitnehmerschaft im weitesten darauf vertreten und auch so denken und denjenigen, die als Führungskräfte mehr oder minder auch in Audit sitzen und eigentlich so ein bisschen dann auch Respekt vor dem haben, was da kommt. Wir haben es Gott sei Dank nachher mal geschafft, in eine Partnerschaft zu kommen. Aber letztendlich ziehen die sich schon ein bisschen aus. Ne? Mein Prozess, meine Abteilung, meine Mitarbeiter, mein Budget und so weiter und so fort. Und das wird nur eben halt in einem Audit abgefragt. Und auch meine Probleme. Ja, habe ich genug Ressourcen? Wie geht's mit den Mitarbeitern? Wie sehen eben halt die Verbindungen nach oben oder nach unten dann letztendlich dann auch aus? Das kriegst du so als Auditor mit. Und das sind natürlich Sachen, die im Betriebsrat normalerweise dann direkt aufnimmt und sagt, oh, müssen wir mal gucken, was denn da los ist. Ich habe es immer geliebt, mehr oder minder auf einer Bank zu sitzen. Ja, und alle Beteiligten haben mich auch auf dieser Bank hin und her rutschen lassen, dass man sich da manchmal so einen kleinen Holzspann in den Hintern zieht. Okay, aber es ist nie zwischen den Stühlen gewesen. Und das war das unheimlich Schöne dabei. Du hast eine riesige Klaviatur, die du bedienen konntest zwischen Erfahrung im Unternehmen, Erfahrung mit Führungskräften, Erfahrung mit den Mitarbeitern, Erfahrung mit den Betriebsräten. Und das spiegelte sich dann natürlich auch im Binnenverhältnis dann zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite auch so ein bisschen wieder. Das heißt also, ich war durchaus eben halt auch in der Lage, so eine Art von, Sozialoffizier oder Verbindungsoffizier oder wie auch immer hinzukriegen, weil ich verschiedene Sprachen spreche.
Ist es dann für dich auch so, wo du sagst, das war so das Schönste für dich in deinem Job? Dass du genau dieser Brückenbauer irgendwo warst und diese unterschiedlichen Perspektiven immer wieder einnehmen konntest?
Also sagen wir mal so, es fehlt mir momentan. Ja. Es ist weggebrochen aus verschiedensten Gründen, aber genau das fehlt mir eben halt und alles das, was fehlt, hat normalerweise immer ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin auch wahnsinnig dankbar, so im Rückblick mehr oder minder diese Zeiten einfach mitgemacht haben zu dürfen. Und gerade eben halt dieses Wechselspiel zwischen Auditor sein, Betriebsrat sein, Dinge mitbekommen auf der Betriebsratsseite, die vermeintlich oder wie auch immer vertraulich waren und ich sie dann mehr oder minder in der Praxis dann auch gesehen habe, die dann auch wiederum für mich als Auditor vermeintlich vertraulich waren. Und ich konnte die Sachen, also ich sag mal, relativ zügig auch wie Puzzleteile zusammensetzen. Und damit waren mir die Dinge relativ klarer, aber eben halt auch da, wo ich die Möglichkeit hatte, sie ja so ein bisschen in den Prozess mit einfließen zu lassen, wurden die Sachen dann auch etwas klarer und man hat auch schneller zu einer Lösung finden können nachher, ne?
Ich finde ganz spannend, dass du sagst, du bist so hier der, wie hast du es eben genannt, der Sozialoffizier. Wir erleben das ja im Unternehmen ganz oft, dass Betriebsrat, Bindeglied, also da sind Fronten irgendwie zwischen Mitarbeitern und Führungskräften, ja. Alt gegen jung ist ja auch so eine Front, wo so vielleicht zwei Welten aufeinander prallen, ja. Dazu gehört ja auch eine gewisse Qualität, so eine Verbindung herzustellen, weil mein Bild war eben weg mit den Fronten. Wir sitzen ja alle in einem Boot, ja. Also wir rudern oder wünschenswert wäre ja, dass wir alle in die gleiche Richtung rudern und nicht die Mannschaft, was weiß ich, von der Produktion rudert nach Süden und die Führungskräfte rudern nach Norden.
Ja, also ich glaube, da könnten wir zwei jetzt dann noch einen Walzer drauf tanzen, weil genau diese Dinge mehr oder minder, habe ich seit Jahren auch in der Argumentation drin. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe ja viel mit Betriebsräten Schulungen gehabt. Und es sind nun mal eben halt unterschiedliche Betriebsräte, auch bei unterschiedlichen Gewerkschaften unterwegs, unterschiedlich gestrickt. Wir haben also, wenn du da so 15 Betriebsräte sitzen hast oder so, weißt du, du hast ein Betriebsverfassungsgesetz, aber 15 verschiedene Arten, wie das umgesetzt wird. Und jeder ist der Meinung, das ist das Beste überhaupt. Ich habe grundsätzlich, wenn es dann um die Konflikte ging zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeberseite, habe ich dann immer gesagt, hey, passt mal auf, ihr kriegt als Betriebsräte genau den Arbeitgeber, den ihr haben wollt. Ja? Wenn ihr da auf Konfrontation geht, dann ist das nun mal eben halt so. Und wenn ich mit den Arbeitgebern rede, dann sage ich, hey, passt mal auf, ihr habt genau den Betriebsrat, den ihr haben wolltet. Ja, weil ihr nichts dran getan habt. Da ist also, sagen wir mal, nichts an Kommunikation. Und so von grundsätzlichem Tenor her gehen wir eben halt auch in diesen Seminaren. Ich habe da so eine Teamtrainerin mit gehabt, mit der ich mich ganz gut verstanden habe. Wir gehen eben halt hin und sagen, pass mal auf, wir reden hier über Paragraphen. Ja, wenn ihr die Paragraphen braucht, dann ist alles im Eimer. Dann ist jedermann. Sondern wir reden darüber, dass ihr eben halt ein bisschen Kopf, viel Herz und viel Bauch mehr oder minder brauchst. Und das bedeutet, miteinander reden, Dinge klären und Kompromisse finden, Strategien entwickeln. Bedeutet aber eben halt auch, man muss diese Strategien gesagt bekommen, das ist die Arbeitgeberseite, dann müssen wir eben halt mal ein bisschen offen sein, dann muss man da gegebenenfalls eben halt die Betriebsräte auch mitnehmen, aber die Betriebsräte müssen auch willig und in der Lage sein, das dann dementsprechend umzusetzen. Und da bin ich also eigentlich immer ein Verfechter, gerade auch, weil ich eben halt aus dem Auditbereich komme, zu sagen, okay, ihr müsst ein gewissen Grad an Augenhöhe haben, um euch da gemeinsam und gegenseitig in eine Zukunft zu tragen, die viel, viel fruchtbarer sein kann, als wenn man anfängt, die Hand ans Schwert zu führen und danach ja mehr oder weniger dann doch nicht zu schlagen, also diese Aggressionshaltung dann eben halt einzunehmen. Ja, und das Thema mit der Jugend. Ich habe letztendlich ein bisschen komisch. Also danke dir nochmal für den Einwurf. Wir haben einen Jugendvertreter gehabt, mit dem ich war, glaube ich, eigentlich der einzige Ältere, mit dem er sich bis mitten in die Nacht unterhalten hat. Das ist dann ähnlich wie mit dem Henry gewesen. Das war nach dem Motto, lass uns mal ein Bier bestellen und lassen wir mal ein paar Dinge oder wie auch immer einfach reden. Wie sind deine Einstellungen dazu? Wie sind unsere Einstellungen? Und der hat mir dann irgendwann mal gesagt, sag mal, Stefan, aber so gut, wie wir uns jetzt hier verstehen, dann musst du jetzt auch den Alten auch sagen, dass die mit uns reden wollen. Ich sag, ja, können wir machen. Dann red du bitte mit deinen jungen Gemüse sozusagen. Ja, ich bin dann der alte Hase und junges Gemüse. Red aber bitte, dass die dann auch zuhören. Ja, und da bist du bei der Grundstruktur der Kommunikation. Wenn eine Rede sollte da nur zuhören und sollte gegebenenfalls dann nachfragen, und dann kann man dann in dem Wechselspiel die Dinge auch dementsprechend erarbeiten. Also ich sag mal, Kommunikation ist das A und O in im Prinzip allem, was wir so beruflich, privat, gesellschaftlich letztendlich umtragen.
Aber ja, das hat ja auch dann ganz viel mit der Selbstverantwortung zu tun. Also das, was du beschreibst, die Führungskräfte kriegen den Betriebsrat, den sie sich kreieren, will ich es jetzt mal nennen, und genauso auch umgekehrt, Mitarbeitende oder Betriebsräte kriegen die Führungskräfte, die sie kreieren.
Ja.
Also da sind wir ja dann auch gar nicht mehr in dieser Opferhaltung zu sagen, oh, alle anderen sind schuld, sondern ich kann da auch selbst mir mein Umfeld dann so kreieren, wie ich das dann gerne hätte.
Ja.
Genau das gleiche jetzt hier wie mit Jung und Alt von dem Beispiel, was du hier beschreibst.
Ja. Wobei ich bei Jung und Alt gern noch ergänzen würde. Also da nehme ich uns in Anführungsstrichen die so knapp über 20 sind, so wie wir beide. Ja. Da nehme ich uns beide schon ein bisschen stärker in die Verantwortung, weil ich glaube, wir liefern ja die Modelle. Und wenn, was du ja auch tust und was du da auch beschreibst, wenn du abends mit der Jugend da ein Bierchen trinkst, wenn du, glaube ich, hinhörst und genau hinhörst, was die sagen, ist das ja schon eine Wertschätzung. Und dann lernen die ja auch von uns, wie so eine Kommunikation zu funktionieren hat. Und das fällt mir auf, dass viele, speziell in unserem Alter, nicht genau hinhören, was die Jugend da eigentlich sagt.
Ganz interessant, weil ich komme gerade aus einem Referententag aus Dutzing unten, und da war das Thema KI in für mich zum Teil sehr erstaunlichen, sagen wir mal, Größen dann dementsprechend erklärt. Eine der Professorinnen, die da war, gab mehr oder minder alle denjenigen, die da saßen, das waren nun mal eben halt zum Großteil auch ältere Referenten, eigentlich formlos mit. Wenn ihr auch nur eine Chance habt, jetzt in irgendeiner Art und Weise Zukunft zu gestalten, ob das jetzt KI ist oder ob das Jugend ist, müsst ihr Rethinking machen. Ihr müsst euch vom Kopf her neu definieren und die Sachen mehr oder minder dementsprechend aufnehmen wollen. Ihr werdet nicht mehr zu Spezialisten, aber ihr seid Gesprächspartner und könnt euch gegebenenfalls in den Prozess dann dementsprechend mit einbringen. Und das ist so alles, was so ein bisschen neu, fremd, anders ist. Und wenn wir dann über Jugend reden, dann ist das vollkommen klar, dass die komplett anders denken als wir gerade mal über 20-Jährigen. Und und dann muss ich eben halt auch bei mir im Kopf anfangen zu sagen, Mensch, lass mal noch mal verstehen, was die da wollen. Und wenn die nicht verstehen, dann lasse ich mir erklären. Und dann sind wir wieder bei den eigentlich Grundmauern sozusagen der Kommunikation, wenn irgendwas bei mir nicht so ankommt und ich weiß nicht, oder ob das jetzt richtig war, dann frage ich jemand nach. Ja?
Ja, ganz, also sehe ich absolut da diesen Wille auch zu haben und bereit zu sein, sich ein Stück weit auch neu zu definieren, neu zu erfinden, dass wir das auf jeden Fall brauchen. Stefan, ich möchte mal auf eine Situation bei euch im Betrieb zu sprechen kommen. Die ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und im Kempark in Leverkusen gab es im Juli 2021 eine schwere Explosion, sogar mit tödlichem Ausgang bei euch im Betrieb. Und mehrere Menschen wurden da verletzt und es gab ja auch massive Schäden, die da passiert sind. Wir sprechen ja viel über Verantwortung, über Sicherheit, über Vertrauen. Wie hast du diesen Tag erlebt? Nimm uns mal mit.
Dann, ihr könnt mir ja in die Augen gucken, aber letztendlich genau da, wo ich jetzt bin, saß ich damals auch. Man muss euch vorstellen, vor mir ist der Rechner, links neben mir ist eine Scheibe, wo ich schön in den Garten gucken kann sozusagen, und irgendwann fing es dann an, diese Scheibe zu scheppern. Also sie hat gescheppert. Ist nicht kaputt gegangen, aber sie hat merklich gescheppert. Und ich bin von dem eigentlichen Unglücksort, also 5, 6, 7 Kilometer Luftlinie letztendlich weg. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das doch noch gar nicht. Ich hatte meinen Kopfhörer an, ich hatte Verbindung zum Firmennetz, also ich war letztendlich genau in Arbeit sozusagen und hatte dann noch hier überlegt, oh ja, haben sie hier im Stadtteil, wittert sie irgendwo eine Gasleitung oder wie auch immer getroffen haben und da ist dann irgendwas hochgegangen, wirst du ja aber erfahren. Und dieses wirst du ja aber erfahren, passierte dann letztendlich dann relativ schnell innerhalb von 5 bis 10 Minuten über sämtliche Kanäle, die wir also mehr oder minder hier als Firma auch offen hatten. Ob das jetzt, ich sag mal, Intranet, ob das Gespräche, ob das Teamsitzungen, ob das Mitteilungen waren in irgendeiner Art und Weise. Und dann kam die Aussage, in Bürich ist die Verbrennungsanlage hochgegangen. Ja. Also eine große Verbrennungsanlage, einer der größten in Deutschland. Ja, und das hört sich jetzt erstmal schlimmer an. Und das war dann auch letztendlich klar, warum das dann gescheppert hat. Wobei mir schon klar war, wenn es denn dann die gesamte Verbrennungsanlage gewesen wäre, dann hätte ich die Scheibe wahrscheinlich eher am linken Ohr gehabt. Also insoweit ging dann das Ganze los. Wir haben als Betriebsräte, haben wir dann uns relativ schnell innerhalb von 20 Minuten zusammengefunden, online, und haben eigentlich erstmal angefangen, die Situation zu klären. Bis dahin war noch nichts klar. Feuerwehr ist ausgerückt, hunderte Schaften an Feuerwehr, also Werksfeuerwehr in Gänze, dann ist Krisenstab, dann kommen sie, was weiß ich, fahrt aus Leverkusen, aus Köln und so weiter und so fort. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen, was da überhaupt dann an Feuerwehreinsatz sozusagen war. Und das war ja nicht der einzige Einsatz. Und dann fing es eben halt so peu à peu an, ja, und Verletzte und ja, da ist und was ist, war noch gar nicht so ganz klar. Und irgendwann mal, ich glaube 2, 3 Stunden später, kamen dann sozusagen die ersten Toten sozusagen auf uns zu. Und dann, das war schon heftig, wenn du anfangen musst, im Prinzip als Betriebsrat Tote zu zählen. Und du letztendlich auch noch immer nicht weißt, ist das alles? Und das riesige Problem dabei war, und es waren also letztendlich alles Kollegen, ein Teil war eben halt mit Fremdfirmen unterwegs, aber das sind bei uns eben halt Kollegen. Und dann gibt es eben halt auch Kollegen, die von der Firma letztendlich dann, also die bei der Firma Currenta beschäftigt waren, das sind diejenigen, die da in der Verbrennungsanlage dann eben halt auch sind. Und da waren dann eben halt noch 3 oder 4 waren, glaube ich, ich sag mal, in Anführungszeichen abgängig. Und da hat man noch nichts von gesehen, gefunden oder wie auch immer. Und dann hat sich das über Tage gezogen, bis dann irgendwann mal klar war, jetzt sind also 7 Leute tot. So blöd sich das anhört, aber da mussten wir als Betriebsräte dann auch in der Situation, sind wir in der Situation gewesen, sorry, die ist mal unmöglich, so sich überhaupt darüber Gedanken zu machen. Die Auskunft von der Feuerwehr und auch von den Verantwortlichen war, die sind so lange am Leben, solange wir nicht Teile gefunden haben, die du zum Leben brauchst. Ja? Also, ne, das muss dann erstmal so in den Kopf rein, ne? Und dann fängst du auch an zu sagen, Mensch, bitte, könnte ja sein, dass er irgendwie da in den Busch oder wie auch immer geschleudert ist und so weiter und so fort. Und dann irgendwann war das mal klar. Die Schäden an sich, ja, es hat eine große Wolke gegeben. Da gab es auch, ich sag mal, nicht problematische Stoffe drin, die aber sich durchaus dann so verteilt haben, dass es eben halt Gott sei Dank nicht im Umfeld dazu kam, dass wir einen größeren Schaden hatten. Aber es sind über 100 Leute in irgendeiner Art und Weise involviert gewesen. Ne? Da waren also die 7 Toten, dann waren also richtig zum Teil noch 2, 3 Schwerverletzte dabei, Leichtverletzte dabei und eben halt viele, viele, die in einer Paniksituation dann mehr oder weniger auch einfach losgelaufen zu. Ja, da sind Leute über Zäune gesprungen, die hätten damit die Olympiade gewinnen können. Ne? Ja, und das ist einfach dann, das sind so Sachen, wo du dann sagst, naja, aber der haut Adrenalin, der ist nicht fähig ist. Ne? Ja, und dann fing das ganze Thema an, wie gehen wir dann in Zukunft damit um. Ne? Also ich kürze jetzt mal ab. klar war, viele von den Menschen, die da gearbeitet haben, wollten am nächsten Tag nicht mehr dahin, unabhängig davon, ob sie hätten arbeiten können oder nicht, weil die Anlage eben halt nur in Teilen kaputt gegangen ist. Jetzt sind also Tanklager in die Luft geflogen und eben halt nicht die komplette Verbrennungsanlage. Die war dann auch rudimentär noch einsatzfähig, musste aber geprüft werden und so weiter und so fort. Ja, und dann kommt zu dem ganzen menschlichen Dilemma, was sich daraus ergeben hat, dann auch noch diesmal eigentlich dann das wirtschaftliche Dilemma sozusagen, und eben halt das, was wir an Betreuung auch mehr oder minder dann nach außen gegeben haben, also nach innen als auch letztendlich nach außen, ne? Und das war.
Was habt ihr da gemacht?
Ja. Ich hatte eben mal kurz über den Kollegen Stefan Hund gesprochen, der eben halt diese Trauerthematik macht. Und ich habe also mit dem eben halt auch darüber gesprochen. Und wir waren drei Geschäftsführer zu dem Zeitpunkt und es waren drei Familien von der Firma Currenta, die da betroffen waren, letztendlich danach. Das heißt also, drei waren von unserer Firma, der Rest war Zulieferer und so weiter und so fort. Und die Geschäftsführer haben sich jeder eine Familie genommen und haben mit denen Kontakt aufgenommen und haben sich quasi während der nächsten Zeit, wie lange die auch immer hätte dauern können, als Ansprechpartner für 24 Stunden, 7 Tage die Woche zur Verfügung gestellt. Und ja, so im Nachhinein war das ein sehr, sehr ja außergewöhnlicher Zug, weil das, was so mal passiert ist, wird wir kennen, auch mit BASF zum Beispiel, war ja vorher auch eben und so was. Das kannte so richtig keiner. Ja, und wir hatten auch hunderte Schaften mehr oder minder von psychologischen Helfern letztendlich da, unabhängig davon, ob wir eine eigene Abteilung haben, aber die sind auch nur begrenzt und das dann alles mehr oder minder im Umfeld an Helfern aufgetaucht worden, um den Kollegen, Kolleginnen, die da in irgendeiner Art und Weise involviert waren, dann auch dementsprechend zu helfen, ne? Ja, und dann kam mit den Mitarbeitern zusammen irgendwann mal eine Lösungsthematik. Also wer will noch arbeiten in dem Bereich? Wer nicht mehr will, er hat eine andere Lösung für gefunden. Wir sind mit 5.500 Mitarbeitern so groß, dass sich da also dann durchaus einiges ergeben kann. Und interessanterweise haben wir in Böttingen jetzt vor 2 Wochen nochmal darüber gesprochen. Das ist noch nicht vorbei, ne? Ja. Das ist noch in vielen Köpfen drin und ich hatte dann irgendwann, ich glaube 2 Jahre später oder 3 Jahre später hatten wir Wahlen, da war ich dann als Wahlhelfer sozusagen da und eine große Scheibe, den Blick genau auf die Verbrennungsanlage und dann sitzt du da und hast ein mulmiges Gefühl, ja? Selbst wenn es 40 Jahre lang gut gegangen ist, aber die Statistik, die straft einen, ne? Das muss jetzt nicht nochmal 40 Jahre dauern, sondern das kann ja morgen passieren. Die Statistik ist mal immer klar, ne? Und wir hatten also auch als Betriebsräte auch Jahre im Prinzip später, 3, 4 Jahre später, mal ein Gespräch über diese Thematik. Da fing dann der erste Betriebsrat an, der damals da involviert war und fing an zu weinen, ne? Der brach zusammen während einer Betriebsratssitzung und sagte, ich komme da nicht mit klar, ich kriege dann jetzt die Reihe. Und dann kamen dann auch alle Betriebsräte, die ja, ich sag mal, auch so cool in Anführungszeichen das Ganze mit durchlebt hatten und sagten, ja, also bei mir ist es ähnlich. Und wir haben uns also dann daraufhin auch bei unserer Abteilung dann dementsprechend psychologische Unterstützung geholt, ne? Und das wirkt nach, ne? Da kam dann nachher die Trauerfeier, müsst euch vorstellen, der Vorsitzende ist, war der 35 oder wie auch immer, der hat dann vor 200 Leuten eine Trauerrede gehalten, ne?
Also Stefan, während du so erzählst, mir dreht sich gerade komplett der Magen rum, muss ich echt sagen, ich habe auch gerade ein bisschen Adrenalin. Ich war selber mal ein paar Jahre bei Bayer in Leverkusen und ich kenne das Werk, das ist ja, wer da noch nie da war, das ist ja wirklich eine Stadt, kann man sagen. Das Gelände ist wahnsinnig groß. Ich bin manchmal, wenn ich am Empfang mich angemeldet habe, eine Viertelstunde dann durch das Gelände gefahren, bis ich eigentlich da war, wo ich sein musste. Und ja, also ich kann mir das wirklich vorstellen, auch mit den Mitarbeitern, die jetzt vielleicht das nur am Rande miterlebt haben, das vergisst du nie. Also das ist ja was einfach bleibt. Und also erstmal Respekt an eure Führungskräfte, die da begleitet haben. Wir haben sowas Ähnliches erlebt, was natürlich eine Wertschätzung ist für denjenigen, der da gehen musste, und natürlich auch für all die da geblieben sind. Und auch wir haben die Trauerfeier selber gestaltet, und meine beiden Söhne, Henry und auch unser Kilian, haben ja vor vielen Menschen selbst gesprochen. Also das ist ein Stück weit Verarbeitung für uns gewesen, mein Mann und ich auch, und auch Freunde. Das hilft schon, dass man seine eigenen Worte findet. Jetzt nochmal zurückzukommen auf euch als Betrieb, weil das interessiert mich wirklich. Du hast es vorhin gesagt, wie viele tausende Menschen dort arbeiten. Wie kriegt man das hin? Wie schafft man es, am nächsten Tag nach so einem Ereignis im Betrieb die Menschen aufzufangen? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, gerade weil ich Leverkusen kenne, also weil ich das Werk kenne.
Jetzt ist zwischen dem gesamten Bereich, den du so für dich als Bayerwerk realisierst, und dem, was ein Kurrenter mehr oder weniger übrig bleibt, also 8 sind nicht 50.000, sind nur 5. Es sind natürlich wahnsinnig viele Abteilungen, die da auch gar nichts mit zu tun hatten. Bürch ist ein bisschen außerhalb, die Verbrennungsanlage, da gibt es eben halt den Bereich Umweltschutz, der da in irgendeiner Art und Weise tätig ist. Das ist ein anderer Bereich gewesen. Aber viele waren eben halt betroffen, weil es Currenta war. Und viele waren innerhalb der nächsten Wochen deswegen betroffen, weil die, ich sag mal, geneigte Nachbarschaft drum und dran, also das, was wir so an Stakeholder drum und dran haben, dann anfingen zu sagen, ihr bei der Currenta, und damit war das dann eine Pauschalschelte für alle Mitarbeiter, ihr seid absoluten Giftmischer und ihr habt überhaupt keinen Sicherheitsstandard und wir wussten das sowieso schon und ihr gehört da in Anführungszeichen weg und sowas darf dann auch nie wieder passieren. Und dann hast du auf einmal 5.500 Leute oder wie auch immer in so einer Pauschal Aussagen drin hängen, und die ja sowieso damit kämpfen mussten, dass sie zum Teil eben halt auch die Leute kannten. Ich kannte von den drei Toten mehr oder minder, kannte ich zwei persönlich. Ne? Also einen habe ich auditiert und der andere, mit dem war ich persönlich mehr oder minder damals in der Betriebsratsdiskussion dran. Das ist schon ganz kräftig. Ne? Also wie haben wir das geschafft? Letztendlich haben wir das geschafft durch eine vernünftig offene Trauerarbeit, das heißt eine ziemlich große direkte Aufklärung. Wir haben Seiten geschaltet intern, um alles zu erklären, was denn da so zu dem Zeitpunkt überhaupt bekannt war, um das letztendlich klar zu machen. Jetzt sind Trauerfeiern organisiert worden. Jetzt sind insgesamt zwei Trauerstätten, die so ein bisschen miteinander korrespondieren, also im Werk selber und dann ein paar Kilometer weiter an dem Unglücksort. Die sind aufeinander ausgerichtet. Da sind verschiedene Trauerfeiern letztendlich gemacht worden. Wir haben also auch noch immer jedes Jahr diesen Erinnerungspunkt. Wir haben versucht, die Mitarbeiter mitzunehmen, so nach dem Motto, wo wart ihr zu dem Zeitpunkt? Möchtet ihr irgendetwas dazu sagen? Das ist dann so ein kleiner Podcast-Video in Anführungszeichen rausgemacht worden. Im Übrigen könnt ihr die Story, die ich jetzt da erzählt habe, mit dem ich sitze hier, oder ist die Scheibe gescheppert, die musste ich da auch loswerden, weil ich natürlich auch die Dinge einfach verarbeiten musste. Und wir wissen, dass garantiert von den 5.500 Leuten auch immer einige daran rumkauen, das irgendwo in ihre Schublade getan haben, und wir können nur zur Verfügung stehen, wir können nur immer wieder sagen, bitte, die Hilfe gilt auch jetzt, nach 5 Jahren knapp oder wie auch immer, gilt noch weiterhin, und nehmt sie an, so wie wir das als Betriebsräte zum Beispiel da auch gemacht haben. Ne?
Das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Da am nächsten Tag dann wieder hinzukommen und irgendwie versuchen, die Mannschaft da wieder einigermaßen einzufangen. Und ich glaube, da zeigt sich dann auch, was nur auf dem Papier funktioniert und was dann tatsächlich im echten Leben funktioniert. Gibt's was? Also, ich meine, wir haben das ja selber erlebt, darauf vorbereiten kannst du dich nicht, aber jetzt mit der Erfahrung kann man Systeme, Strukturen, Rituale, ich weiß nicht was. Kann man da was machen, um sich darauf vorzubereiten?
Jetzt komme ich nun mal eben halt als Management-Tätiger sozusagen aus der Prozesswelt. Ne? Ich stelle noch vor, du willst einen Prozess aufmachen oder wie auch immer, tot in der Verbrennungsanlage. Nein, kannst du nicht. Wir haben versucht mal selber, aber ich habe auch schon mal versucht, in einem Seminar mit Betriebsräten, die das Thema diskutieren wollten, einfach mal aufzumachen, welche Rahmenbedingungen zu schaffen wären und welche ureigenen Dinge auch im Zuge eines solchen Cracks mehr oder weniger dann auch anzupacken sind. Das waren mehrere Meterplanwände. Und ich konnte da auch nur bestätigen und konnte also, was weiß ich was, von den, ich sag mal, 100 Punkten, konnte ich also mindestens mal 80 bestätigen nach dem Motto, haben wir gemacht, ist passiert und so weiter und so fort. Und dann habe ich versucht, mit denen mal zur folgende Frage zu klären. In welcher Reihenfolge wollen wir das denn jetzt bringen? Ja, kannst du vergessen. Da sind wir alle da letztendlich dran gescheitert, einen Anfang und ein Ende zu finden. Und da zeigt so ein bisschen, was kannst du tun als Firma? Du kannst keinen Prozess aufsetzen, du kannst dir keine richtigen Regelungen für solche Fälle geben, weil alles das, was letztendlich da passiert ist, wird so aller Voraussicht nach nicht wieder passieren, aber vielleicht irgendwann mal anders. Und das, was du machen kannst, ist eben halt, bleiben wir mal so ein bisschen dabei, mit viel Herz und mit viel Bauch nachher zu arbeiten. Und das wird dir dann auch schon den richtigen Weg leiten. Das, was du allerdings machen kannst, und das ist ja auch so ein bisschen aus der ganzen Sache mit Bürrich damals bei uns passiert, im Kopf hat sich was gedreht. Ja, wir hatten also letztendlich so einen Dreiklang nachher, der mit Bürrich kam, verstehen, verändern und verbessern. Das war dieses Thema, was dann auch allen Mitarbeitern mitgegeben worden ist, zu sagen, pass mal auf, wenn du irgendwas verstanden hast, im Sinne von, da liegt eine Gefahr drin, dann bitte lassen wir das Ganze dann mehr oder minder auch verändern, um mit, ich sag mal, eigentlich dann nachher auch in einen besseren Zustand zu bringen und vielleicht, ganz vielleicht, das Risiko so zu minimieren, dass nichts mehr läuft, dass nichts mehr passiert. Zumindest da. Dass dann Prozess ist, der über die gesamte Firma geht, sind vollkommen in Ordnung. Das, was du allerdings machen kannst, und das haben wir auch gelernt, sind die Rahmenbedingungen so ein bisschen festzuschreiben. Das heißt also, heute wüssten wir, mit welchen Krisenstäben, mit welchen Pressestellen, mit welchen psychologischen Bereichen im Umfeld oder wie auch immer wir, wie viele Leute generieren könnten, wenn etwas Ähnliches passieren würde. Und das sind natürlich Sachen, die schreibst du dir auf, die stehen dann irgendwo in einer Liste und können gegebenenfalls dann auch dementsprechend abgegriffen werden. Aber das sind eigentlich nur ist eine Verwaltung eines Werkzeugkastens, sagen wir es mal so. Ne? Ein Werkzeugkasten, ja, ja, ein bisschen größer gemacht, eine andere Abteilung reingemacht, hast dir so ein paar Dinge aufgeschrieben und ja, dann weißt du dann für die Zukunft in Anführungszeichen Bescheid. Und es sind manchmal ganz banale Dinge. Wir haben dann versucht, als Betriebsräte Spenden aufzurufen, mehr oder minder für diese Familien, damit wir da gegebenenfalls auch wir nochmal ein Zeichen setzen können. Und sind dann an irgendwelchen steuerrechtlichen Fragen gescheitert. Also, ne? Ich meine, gut, das ist natürlich good old Germany in vielen Dingen, aber dann musste man das Ganze dann umwidmen und weißt du, doll, weißt du, musst dich damit befassen, obwohl du eigentlich deine Kraft woanders reinsetzen möchtest. Ne? Ja.
Was hat sich für euch dann dadurch auch verändert? Du hast es vorhin angesprochen, ihr habt gesagt, verstehen, wie war euer Dreiklang? Verstehen,
verändern und verbessern.
Ah, verstehen, verändern und verbessern. Das ist ja dann eigentlich eine Kulturmaßnahme, oder? Wenn ich das so, das ist ja alles, was ganz viel zwischen den Zeilen läuft, was irgendwie so unterschwellig versucht wird, um da ein Stück weit präventiv zu arbeiten. Ich meine, du hast jetzt gesagt, darauf vorbereiten kannst du dich nicht. Du kannst dir eine Excel-Liste irgendwo ins Backend legen, wo Kontakte draufstehen, die du anrufen kannst und wo du so ein bisschen weißt, okay, so Pi mal Daumen. Aber also wie hat sich dieses dieses Gefühl für Sicherheit oder auch dieser Zusammenhalt, wenn einem so etwas passiert, im Vergleich zu vorher verändert?
Also in der Entwicklung, die sich dann letztendlich danach gezeigt hat, war das natürlich sehr noch auf das Ereignis bezogen. Mhm. Und ehe da überhaupt irgendwelche konkreten, sagen wir mal, Schlüsse zu ziehen waren, das läuft ja noch immer, die Ermittlungen, ja. Das ist also noch immer nicht abgeschlossen. Ne?
Die ist jetzt nach fast 5 Jahren immer noch am Laufen.
Ja, das ist, ist sehr, sehr, sehr interessant, was da letztendlich sich im Nachhinein alles ergeben hat. Das ist also einfach diese Schuldzuweisung, oh, das waren unsere 3 Mitarbeiter, die haben nicht aufgepasst oder so. Das war die einfachste Version. Damit war für allen im Kopf auch relativ klar, okay, alles klar. Dann kamen dann irgendwelche anderen Versionen, irgendwelche Zettelinformationen waren nicht dabei. Dann hat dann nachher irgendeiner bewusst, das war sagen wir mal, sicherlich ein Problem. Also in dem Nachgang war da natürlich eine hohe Sensibilität, ohne die Fakten gegebenenfalls zu kennen. Das heißt also, du schließt irgendetwas, was für dich dann in dem Moment klar und vielleicht sogar schlüssig oder wie auch immer ist, und versuchst daraufhin, ich sag mal, deine Sicherheitskultur dann auf deine persönliche Sicherheitskultur ein bisschen anzupassen und zu sagen, oh, diesen Dreiklang verstehe ich und ich gucke mal ein bisschen. Aber du weißt immer nicht so ganz genau, was ist denn passiert. Könnte auch anders gelaufen sein. Dann müsste ich meinen Dreiklang ja wieder ändern, vielleicht sogar meine persönliche Einstellung nochmal. Aber was das bewirkt hat, ist, dass wir ein großes oder ein höheres Maß an Sensibilität bei uns in der Firma verspürt haben, was solche Dinge angeht. Also dann doch nochmal mit vielleicht 1, 2 Leuten drauf zu gucken. Und wenn irgendwas nicht klar ist, dann erst nochmal nachzufragen in irgendeiner Art und Weise. Also das, was wir so ein bisschen aus der Arbeitsschutzthematik mit der Stoppkarte kennen. Also eher mal zu sagen, stopp, irgendwas stimmt hier nicht. Bevor wir weitermachen, sollten wir mal gemeinsam schauen. Das hat nach, ja, ich weiß nicht, 3,5 Jahren, glaube ich, ist das ungefähr dazu geführt hat, dass wir insgesamt beim Unternehmen eine Kulturveränderung angestoßen haben. Und Cornelia, du weißt ja, wenn du schon viele Jahre bei Bayer mehr oder minder so ein bisschen den Laden da kennst, das ist so riesig, ein Tanker mehr oder minder eine Kulturveränderung zu bringen. Und auch bei 5.500 Leuten ist das ja ein großer Tanker, dann ist das schon so ein Thema. Und ich habe in meiner Berufsphase bei der Firma schon mindestens mal 3 oder 4 gescheiterte Versuche mitbekommen. Dann bist du also eher geneigt, auch den 6. Versuch eigentlich schon gar nicht mehr mitzumachen, weil du weißt ja ganz genau, aufgrund deiner Erfahrung, die Chancen sind relativ gering. Das erste Mal seit bei mir jetzt 38 Jahren, wo ich gesagt habe, wir haben sehr gute Karten, eine Kulturveränderung hinzubekommen, die natürlich mit einhergeht, nochmal auch die Sicherheitskultur anders zu setzen, anders ins Unternehmen mit reinzubringen. Das hat natürlich noch ganz, ganz andere Auswirkungen hat, das sind wir uns alle darüber klar, aber Sicherheit war eben halt auch einer der Fokus, der damit gesetzt worden ist. Und ich habe dann selber nachher auch so ein bisschen als Trainer fungiert, um eben halt hier so diese Basic-Überlegungen mit reinzubringen und eine andere Sicht einfach nochmal ins Unternehmen, in die Mitarbeiter reinzubringen. Wir haben alle 5.500 Mitarbeiter geschult in der Richtung. Und als Grundlage auch für das, was an Kulturveränderung da war. Und du kriegst es bei vielen eben halt dann durchaus nachher nochmal mit. Ja, komm, ey, ich mach das seit 30 Jahren so, ne, und das ist dann schon richtig oder wie auch immer. Aber du hattest also auch bei vielen eben halt diesen Multiplikator-Vorbildeffekt nach dem Motto, ich habe jetzt eine ganze Menge mitgenommen, ich habe das verstanden, ich habe das bei mir vielleicht auch im Kleinen oder wie auch immer umgesetzt. Ich habe gemerkt, dass ich mich vielleicht auch zu Hause nicht so ganz sicher verhalte. Da habt ihr mir jetzt so ein bisschen die Augen geöffnet. Und das werde ich eben halt dann umsetzen, mehr oder minder in meine private, als auch letztendlich dann dienstliche Einstellung zu dem Thema und werde versuchen, da eben halt die Dinge dann dementsprechend umzusetzen. Und das ist ein schönes Beispiel, wie, ich sag mal, dieses Thema verstehen, verändern und verbessern dann Jahre später wieder irgendeine Art von Sinn bekommt. Eine andere Art von direkt personenbezogenem Sinn bekommt. Und dann bist du bei einer, na, vielleicht sogar Kulturveränderung, weil sie eben halt aus dir selber dann auch rauskommt. du einsiehst, was denn da in irgendeiner Art und Weise falsch läuft.
Ja, und manche Sachen, die muss man einfach auch erlebt haben. Das muss ich wirklich sagen. Also du kannst dich auf viele Sachen vorbereiten, aber es gibt einfach Dinge, wie du das auch gesagt hast, auf manche Sachen im Leben kannst du dich nicht vorbereiten. Und ich denke manchmal auch, vielleicht ist das auch gut so, dass wir uns nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten können. Und umso wichtiger diesen Prozess des Verstehens, ja, es ist ja generell in der Gesundheitsarbeit oder auch in der Sicherheitsarbeit, in dem Moment, wo du was erlebt hast, verstehst du ganz anders. Da kannst du noch x PowerPoint-Folien jemanden hinklatschen. Ja. Ja. Aber wenn der das mal selbst gespürt hat und wenn da auch eine Emotion dahinter steht, ja, egal was, ob das jetzt eine Trauer ist, ob das auch eine Freude ist, spielt überhaupt keine Rolle, dann hast du verstanden, ah ja, so läuft das Spiel.
Ja.
Was würdest du sagen jetzt auch aufgrund deiner langjährigen Erfahrung, was ist das, was unsere Arbeitswelt jetzt am meisten braucht?
Jetzt, zu dem Zeitpunkt hier. Ich hatte eben schon eins genannt, ne? Also da bin ich dann innerhalb von Tagen schlauer geworden sozusagen. Also vor ein paar Wochen hätte ich noch Rethinking gar nicht in den Kopf genommen. Aber ich glaube, dieser Begriff trifft's in vielen Dingen. Weil wenn wir über Kulturveränderungen reden, reden wir ja auch über Rethinking. Ja? Wenn wir über KI reden, reden wir über Rethinking. Wenn wir über, ich sag mal, sämtliche Generations, Alpha, Beta, Delta, weiß der Deutsche was dieser Welt reden, inklusive den Babyboomern und Silversurfern, dann reden wir auch über Rethinking. Dann reden wir eigentlich darüber, dass wir in der Lage sein müssten, unseren eigenen Geist etwas aufzublasen. Und dann sind wir auch so ein bisschen, ich sag mal, gegebenenfalls am Anfang, einfach sich auch mit sich selbst nochmal auseinanderzusetzen und zu sagen, naja, ich kann jetzt davon ausgehen, dass das vor 30 Jahren so war, und dann ist das jetzt noch immer so, und weil ich da auch will, und weil ich da mich vielleicht sogar wohlfühle, ne, so im Sinne von, ne, eigene Komfortzone und weiß der Teufel was, oder aber ich bin in der Lage und willens zu sagen, hey, ich habe noch ein paar Jahre vor mir und ich möchte so gewisse Dinge einfach nochmal mitmachen, ne? Ja, also ich werde mich auf die erste Eisenbahn dieser Welt oder Bad Nürnberg-Furt werde ich mich trauen, selbst wenn die gesagt haben, bei 10 Kilometern zerreißt es dich. Ja, und der Gag dabei ist ja eigentlich, oder der Vorteil dabei ist ja eigentlich zu sagen, gerade weil wir so viel Erfahrung haben als ältere Menschen, und du als Junger ja auch schon, weil du ja mit älteren Menschen redest. Der Vorteil ist ja einfach dabei, wir sind durchaus in der Lage, diese Situationen anders einzuschätzen. Wir sind anders in der Lage, ich sag mal, Chancen und Risiken zu erkennen, wenn wir es dann wollen. Und dieses Wollen würde ich denn derzeit auch gerne unter diesem Begriff Rethinking auch für mich dann letztendlich nochmal fassen und aus dem Erzählbären dann einen Rethinking-Bären oder wie auch immer machen. Also insoweit ist es, glaube ich, eben halt das, was du momentan brauchst. Das, was wir brauchen, wir können darüber reden, welche gesellschaftlichen, politischen Voraussetzungen brauchst du, gerade hier in Deutschland. Aber ich glaube, das wäre eine Diskussion, die ist, ja. Das, was du brauchst, ist Sicherheit, in Anführungszeichen, in vielen Dingen. Irgendwann hat, glaube ich, mal ein BMW-Vorsitzender oder wie auch immer, oder ein Geschäftsführer, der von BMW gesagt hat, ist also auch schon 20, 30 Jahre her, in der politischen Veranstaltung hat er gesagt, wisst ihr was, liebe Leute, ihr könnt machen mit uns, was ihr wollt. Ihr könnt Gesetze ändern, so viel wie ihr wollt. Ist überhaupt kein Thema. Ich muss mich nur darauf verlassen können, dass die dann auch gelten. Ja? Und das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, weil ich eben halt auch viel, ich sag mal, umweltpolitische Arbeit gemacht habe, aber eben halt auch so ein bisschen Lokalpolitik gemacht habe oder so. Dieses sich auf Sachen verlassen dürfen können müssen. Das ist so ein bisschen die Sache drüber. Dann kannst du kalkulieren, dann kannst du damit was anfangen.
Da muss ich dich jetzt aber mal unterbrechen. Das steht doch jetzt aber dann im Gegensatz zu dem Rethinking, sich neu zu erfinden und alte Denkmuster aufzubrechen.
Ja, du hast mich ja unterbrochen. Und zu wenig schon mal. Und dann eben halt gleichzeitig in der Lage zu sein, dann eben halt auch an der nächsten Weiche, an der nächsten Kreuzung dann durchaus mal auch einen anderen Weg zu nehmen. Ne? Also das ist eben halt. Ne? Aber wir haben ja gerade in den letzten Jahren haben wir auch viel als Betriebsräte das Thema Agilität nochmal, also agile Teams und agiles Arbeiten und so weiter und so fort begleitet. Wir sind da zum Teil als Betriebsräte dann nachher, ja, können wir mal gucken, aber ne, Spielregeln und so weiter und so fort. Und wenn ich das Thema Agilität in irgendeiner Art und Weise betrachte, dann weiß ich, dass das normalerweise mit Spielregeln so überhaupt nicht funktioniert. Ja, ist ja gerade der Gag bei so einem Thema, ne? Ja, und dann waren dann viele Betriebsräte. Agilität, ja, können wir mal gucken und gucken wir mal rein oder so. Aber wenn ihr darüber redet, über personelle Maßnahmen, über Strukturänderungen, über Einsatz von EDV, dann habt ihr uns vorher zu fragen. Ja, und damit war das Ganze dann, ich sag mal, letztendlich, kannst du vergessen. Denn das ist so ein bisschen genau das, was ich auch sagte. Wenn ich irgendwelche Rahmenbedingungen habe, ob die jetzt gesellschaftlich, politisch, gesetzlich oder wie auch immer sind, dann kann ich mich darauf einrichten, dann investiere ich letztendlich auch. Ist ja letztendlich genauso, als wenn du als Privatmann sagst, hey, pass mal auf, Solardach oder wie auch immer lasse ich machen und die 20.000, die haue ich mir jetzt aber da in irgendeiner Art und Weise raus, weil ich weiß, ich kann innerhalb von 10 oder 15 Jahren lohnt sich das. Habe ich einen Point of Investment, also Return on Investment oder wie auch immer. Wenn aber nach 5 Jahren jemand sagt, ach, weißt du was, das ist alles Mist, ja, wir bezahlen dir jetzt gar nichts mehr, dann will ich nicht wissen, wer so einen dicken Hals kriegt.
Ja.
Und das meine ich mit Einlassen auf gewisse Dinge, also Rethinking auf der einen Seite, aber dann muss eben halt dieses Rethinking auch für eine absehbare Zeit vernünftig funktionieren.
Sehr schön.
Ich glaube, das ist das, was wir generell brauchen.
Das ist ja, Stefan, auch für die Unternehmen und die Mitarbeiter total wichtig, dass wenn mal eine Ansage kommt, ja, und dass die dann auch Gültigkeit hat, ja, und nicht, dass nach einem halben, dreiviertel Jahr oder 2 Jahren neuer Geschäftsführer und alles wird wieder umgeworfen. Und das ist ja genau der Punkt, wo dann auch Mitarbeiter einfach abtauchen und aussteigen.
Und zwar aus gutem Grunde zum Teil. Ja. Ne? Also das ist so, gerade wir als Betriebsräte haben ja durchaus immer unsere Situation mit, oh, der hat mir versprochen, dass er mich befördert und die Stelle war alles klar oder wie auch immer. Und dann geht der jetzt woanders hin und dann kommt ein neuer und der weiß nichts davon. Ja, und dann stehst du dann da in deiner, ne, Lebensplanung, die du gerade resinkt hast. Jetzt bleibt doch jetzt. Ja? Ne? Und also insoweit muss ein Zusammenspiel zwischen dem sein, was ich sag mal, man neu andenkt, anders andenkt, auch gerade eben halt als älterer Mensch vielleicht gar nicht, man sich nochmal eben halt auch auf Dinge einlässt in irgendeiner Art und Weise. Und dann aber auch eben halt das morgen dann schon wieder Feierabend ist, weil ich möchte ja zwar mit meinem Wissen anfangen, weil ich da gerade eben halt neu erlernt habe. Ja.
Ja, also absolut. Da kann ich dir nur zustimmen.
Ja.
Stefan, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Frage ist, was ist denn für dich ein Gewinnerteam?
Woraus besteht ein Gewinnerteam oder was ist ein Gewinnerteam?
Was du damit in Verbindung bringst?
Was ich mit Gewinnerteam in Verbindung bringe? Okay. Als ich eben halt gerade bei euch eben diesen Begriff Gewinnerteam finde ich unheimlich toll. So, aber dann fängt es eben halt an, zu überlegen, okay, was ist so? Ja, was ist denn eigentlich ein Gewinnerteam? Ne? Mhm. Ist das jetzt Bayern München oder steckt da doch ein bisschen was mehr hinter? Ne? Und dann habe ich das für mich dann einfach nochmal versucht zu definieren. Für mich sind wenn ich mit Teams arbeite und ich bin eher so ein bisschen der Einzelworker oder im höchsten Fall auch mit 2 oder 3 Leuten, also so kleinteamtechnisch oder wie auch immer, dann sind für mich Gewinnerteams Teams, die reibungslos weitestgehend reibungslos miteinander funktionieren. Das heißt, wo jeder in der Lage ist, eine Position einzunehmen, wenn sie gerade gebraucht wird. Und es Menschen gibt, und dann, Cornelia, kommen wir zu dem Begriff, den wir eben schon mal so hatten, so nach dem Motto Sozialoffizier oder Verbindungsoffizier, dass du in einem Gewinnerteam mindestens mal einen brauchst, der so eine hohe Empathie hat, dass er in der Lage ist zu erkennen, wo es knackt. Um dann darauf reagieren zu können oder aber mit dem reagieren zu können, der in der Regel auch in einem Team einen Hut anhat. Also dieses, wir haben Teams und da ist keiner der Leader. Diesen Begriff mache ich überhaupt nicht. Entweder wird von vornherein einer bestimmt, das sind wir uns doch im Klaren, oder bestimmt sich nachher selber einer oder wird bestimmt durch das Team. Also irgendjemand hat in der Regel diese Führungsfunktion und diese auch Verantwortlichkeit, dann auch mal ein bisschen zu steuern. Und da gibt es dann durchaus Leute, die so, ja, ich sag mal, empathisch in der Lage sind, die Stimmungen innerhalb von einem Team aufzunehmen, um, wenn es denn dann mal knappt, wenn ich dann mal den, ich will aber heute nicht oder ich bin dagegen oder ich halte am besten den Mund, weil dem ist ja sowieso alles besser, dann auch dementsprechend wieder zurückholt ins Boot, mit dem vielleicht auch direkt kommuniziert oder aber gegebenenfalls dann eben halt, und bitte, das gehört dazu zu einem Gewinnerteam, auch jemanden da auch einfach danach aus diesem Team rausnimmt, weil die Leistung nicht zum Gewinnen gedacht ist, sondern dann eher zum Verlieren. Ja, das ist so, das, was ich so als Gewinnerteam einschätze.
Passt das jetzt? Hast du ein persönliches Gewinnerteam?
Absolut, Stefan, deine Einschätzung.
Ich warte auf die letzte Frage.
Ich habe noch eine Zwischenfrage. Du darfst auch ganz kurz nur antworten. Hast du ein persönliches Gewinnerteam?
Du merkst, dass ich, wenn ich jetzt etwas stutze sozusagen, dann gibt's also kein Preferred Gewinnerteam. Ich habe in vielen Gewinnerteams gearbeitet. Und zwar sowohl in Zweierkonstellationen. Der Henry kennt die Katharina. Also das war so diese Teamtrainerin, die ich hatte. Das war eine Konstruktion oder ist eine Konstruktion, die du sehr selten findest. Und dieses blinde Verstehen im Rahmen von auch unterschiedlichen, ich sag mal, Blickrichtung. Sie ist Psychologin, Wirtschaftspsychologin, und ich komme eben halt mehr aus der, ich sag mal, Verwaltungs- und, weißt du, Deutschland-Schiene. Ja, so, diese Dinge miteinander dann konform zu machen und daraus das Beste dann rauszudrehen, das ist schon ein Gewinnerteam. Dann habe ich natürlich ein Gewinnerteam, mit der bin ich seit 38 Jahren verheiratet. Ja? So, da waren sicherlich auch Loser-Phasen dabei, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ja. Aber dass ich da noch immer letztendlich verheiratet bin, ist durchaus ein Zeichen dafür, dass wir als Gewinnerteam unterwegs sind. Ja, welcher Ebene auch immer. Es gibt ja UEFA-Pokal, es gibt eine Champions League und es gibt Weltmeister. Und ich sag dann manchmal auch 5 richtige mit Zusatzzahl ist ein Lotto-Gewinn. Also insoweit, ne, okay. Ich habe Gewinnerteams, die hängen dann damit zusammen. Das, was wir an Familie haben und das, was ich bei euch dann auch so ein bisschen ja mitbekommen habe, zu sagen, hey, das ist ein Familienzusammenhalt. Ja? Bei uns spielen 3 Kinder eine Rolle, 2 Enkel eine Rolle, mittlerweile, ich sag mal, dementsprechende Partner eine Rolle und wir reden miteinander. Ja, wir reden Probleme miteinander, die holen sich Tipps ab, obwohl sie mittlerweile 40 sind. Also das ist immer so dieses Thema dabei, wo ich dann sage, auch da funktioniert alt und jung miteinander, Erfahrung, Ernsthaftigkeit, Offenheit, Ehrlichkeit miteinander und das sind dann auch Gewinnerteams. Ja, dienstlich habe ich natürlich auch durchaus das ein oder andere Gewinnerteam gehabt. Da waren Menschen, gerade auch in der Betriebsratskiste, mit denen ich mich am Anfang gefetzt habe. Also richtig, richtig gestritten habe im Sinne von, ich will mit dir nichts zu tun haben und mit dir kann man nicht arbeiten und so weiter und so fort. Und dann hat sich das dann innerhalb von knapp 16 Jahren, und dann mache ich ja mehr Betriebsratarbeit, dann irgendwann mal nivelliert auf dem Niveau. Mensch, dieses blinde Verständnis zu haben, wenn er nicht kann, dass ich weiß, wie ich da weitermachen kann und darf und soll. Und er weiß, wenn ich dann weitermache darf oder wenn ich dann weitermache, dass ich auch im Sinne der Sache entscheide. Und das ist so ein bisschen dieses blinde Vertrauen vielleicht letztendlich auch noch, was da immer mal eine Rolle spielt bei Gewinnerteams, zu sagen, wir wissen eigentlich alle gesamt, wo wir hinwollen. Und wir wissen, dass ist egal, wen auch immer ich laufen lasse, der dahin geht. Ja. Und jetzt so, wie ich momentan eben halt so ein bisschen da, hey, da vorne ist die Idee, ne, so rechts außen ist die Idee, und dann findest du dich auch einmal links außen wieder. Du weißt nicht warum, ne? Ja. Das sind so die Gewinnerteams, die ich für mich beschreiben würde. Und jetzt sind eben halt alle, also für mich ist Gewinnerteam auch alle schönen Situationen, die ich in meinem Leben hatte, und das war eine ganze Menge.
Sehr schön.
Das war jetzt nicht so
lass
ganz
mal
so
kurz, aber
du hast ja auch einen Erzählbären hier sitzen.
Ja. Bitte? Absolut. Also Erzählbär passt, glaube ich, hervorragend zu dir. Stefan, ja, letzte Frage. Ja, ich weiß. Also ich habe auch nicht gesagt kurz. Wenn dich deine Kinder mal fragen, Papa, wofür bist du aufgestanden? Was möchtest du antworten?
Boah. Ich glaube, einige dieser Begrifflichkeiten, die ich eben schon mit Familie in Zusammenhang gebracht habe, ich bin immer dafür aufgestanden. Oder sagen wir mal so, mit Aufstehen ist eben halt, warum kannst du dich im Spiegel noch anschauen? Ich kann mir im Spiegel anschauen, weil ich eben halt ein großes Maß an Ehrlichkeit auch hab walten lassen. Ja, dass man immer mal wieder, also nicht ganz die 100% schafft, vollkommen klar, aber eben halt ehrlich zu sein zu Menschen, ehrlich zu sein in Situationen, ehrlich zu sein mit sich selbst in irgendeiner Art und Weise. Und dementsprechend dann auch die Konsequenzen daraus zieht. Bin aufgestanden, immer auch für ein hohes Maß an Individualität. Also letztendlich, ich in meiner Art und Weise, ich bin Kiltträger. Ich habe auch keine Probleme damit, auf die Straße zu gehen und also einfach dann authentisch auch mehr oder minder dann da draußen zu sein, nicht um in irgendeiner Art und Weise anzugeben, sondern weil verdammt nochmal dieser Kilt, da sehe ich eben halt gut aus. Ja?
So.
Ja? Und das sind so die Dinge, warum ich dann eben halt aufstehe und die ich auch versucht habe, meinem Umfeld, interessanterweise habe ich da noch einen kleinen Fall zu, im Umfeld einfach nochmal rüberzubringen, dass meine Kinder auch wissen, sie dürfen entscheiden, sie leben ihr Leben. Ja, wir waren mal in einer ganz kurzen Phase, ganz am Anfang, als mein Jüngster eigentlich mehr als Berufswunsch Spieletester hatte. Zu einer Zeit, wo viele erwachsene Eltern gesagt hätten, passt mal auf, nee, das ist fast so schlimm wie Tänzer. Ja? Also, lass es. Ich habe den damals unterstützt in der Richtung. Dass sie jetzt Handwerker geworden ist, war dann seine freie Entscheidung. Also insoweit ist das dann, ne, so dieses Ränkelspiel ist eine Sache. Die andere Beispiel ist, ich habe einen Freund, einen Bekannten, mit dem ich also letztendlich neulich mal essen war, der auf einer Basis mit mir kommuniziert hat, die durchaus ein bisschen vertraulich war. Wir kamen dann auch aufgrund meiner Ehrlichkeit im Sinne von, ich habe so ein bisschen von mir dann auch erzählt und auch von meinen Sorgen und Nöten, die ich habe, kam er dann irgendwann dazu und sagte, Stefan, mir geht das ähnlich. Ich sage, okay. Sagt er, das habe ich bisher noch nie einem erzählt. Noch nie. Sagt er, ich habe so den Glauben in die Menschheit verloren. Ja. Und da bin ich dann immer glücklich, wenn ich Menschen glücklich mache.
Was ein schöner Schlusssatz. Da bin ich glücklich, wenn ich Menschen glücklich mache.
Ja.
Stefan, sehr schön. Vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier mit uns ein bisschen Einblicke zu geben, auch in vielleicht die ein oder anderen schwierigeren Themen, die einem ja doch immer wieder kommen. Aber dass wir es trotzdem und dass ihr es vor allen Dingen auch geschafft habt, damit auch was zu machen und auch weiterzugehen. Ich glaube, das ist der ganz, ganz entscheidende Punkt auch.
Ja.
Stefan.
Danke.
Ich danke dir und hoffentlich sehen wir uns bald bei der BG wieder.
Ja, ich glaube schon.
Ja.
Ich grüße euch, ich drücke euch.
Ja.
War eine tolle Veranstaltung. Bin immer wieder gerne dabei. Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss. Danke dir. Tschüss.